Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Thomas Hecken.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
Und wir sprechen über die Frage, ob Filme und auch anderes Kunst sind. Ich bin Christian Eichler, hi. Schön, dass Sie da sind, Herr Hecken. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft, insbesondere Pop und populäre Kulturen an der Uni Siegen. Und wir wollen hier heute mal anlässlich eines Buchs, das vor kurzem von Ihnen erschienen ist, über die Frage sprechen, ob das Populäre unter anderem halt, Filme, Blockbuster und so, eigentlich Kunst ist oder nicht, beziehungsweise was es da immer so auch durch die Geschichte hindurch für Diskurse gab und für Argumentationsstrukturen. Man kann sagen, Sie beschäftigen sich eigentlich schon ganz lange mit Popkultur an sich, oder?
Ja, das stimmt. Also schon während meines Studiums in den 80er Jahren habe ich für verschiedene Zeitschriften geschrieben, also unter anderem für die Musikzeitschrift Spex, also einem damaligen New Wave und Popmusik-Organ. Ich habe mich dann im Laufe des Studiums selber und dann der Zeit nach dem Studium, also wenn man dann so anfängt, an Unis zu arbeiten, dann aber auch ein bisschen wegverlagert von diesen reinen Popgeschichten und habe mich dann auch stärker dafür interessiert, was sind denn jetzt populärkulturelle Phänomene, wie werden sie bewertet und diesen nur ein Buch jetzt von mir, das Populäre als Kunst, Fragezeichen, also der Titel endet mit diesem Fragezeichen, gehe ich einfach mal so diesen Punkten nach, um mir historisch anzuschauen, was hat es so durch die tatsächlich Jahrhunderte, so seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, für ganz unterschiedliche Ansätze gegeben, die Frage zu beantworten. Jetzt kann man ja sagen, für Film ist die Frage längst beantwortet. Ja, also niemand wird sich heute nochmal hinstellen und sagen, ja, jeder Blockbuster ist per se Schund. Ich glaube, das wird man heute nicht mehr finden. Aber es geht natürlich dann um differenzierte, vielfältige Antwortmöglichkeiten.
Ja, das ist ganz interessant, finde ich. Denn genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Also wenn unsere HörerInnenschaft, wenn man denen jetzt sagt, ja, wir reden jetzt darüber, sind Filme Kunst, dann werden die natürlich die Fäuste ballen und sagen, ja, natürlich ist der Film Kunst. Aber ich glaube, das Interessante ist natürlich, wenn man sich jetzt fragt, okay, welches Argument hätte man denn jetzt aber dafür? Also was würde man denn sagen? Warum ist erstmal das Medium Film Kunst und warum ist jetzt Film XY Kunst? Und würde man dann tatsächlich sagen, alle Filme sind Kunst oder werden da Abstufungen gemacht? Und in Ihrem Buch versuchen Sie ja zu zeigen an, ja, eigentlich Jahrhunderten der Debatte, was für Argumente eigentlich vorgebracht wurden, um zu sagen, das Populäre ist Kunst oder das Populäre ist nicht Kunst. Also das müssen wir da irgendwie aus diesem Bereich der Kunst, das Populäre, was auch immer das ist, müssen wir gleich sagen, müssen wir irgendwie raushalten, abschotten oder nein, das Populäre ist natürlich Kunst. Und das Interessante ist, dass ich tatsächlich glaube, ja, beim Film, ne, würden jetzt viele sagen, ja, dass das keine Kunst ist, würde niemand sagen. Aber zum Beispiel beim Videospiel ist ein Medium, mit dem ich mich auch viel beschäftige, da ist die Debatte immer noch da so ein bisschen. Und zum Beispiel, ob TikTok-Filme Kunst sind oder sowas, da würden wahrscheinlich sich Leute jetzt schon fragen, wie ist das eigentlich? Und genau, deswegen kann es, glaube ich, total hilfreich sein, jetzt mal drüber zu sprechen. Sie machen da ja auch so verschiedene Argumente aus, die auch sich durch die Zeit immer wieder wiederholen. Vielleicht kann man noch mal anders anfangen. Ab wann wird dann überhaupt, also über Kunst gesprochen, so in der Menschheitsgeschichte? Wahrscheinlich schon immer, oder?
Ja, also zumindest solange wir jetzt schriftliche Aufzeichnungen vorliegen haben, kann man sagen, dass man sich da schon recht früh mit der Kunstfrage beschäftigt. So ganz summarisch kann man vielleicht sagen, also bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war Kunst vor allen Dingen gedacht als regelhaft. Ja? Also Ars oder Techne, griechisch, das wird dann so gefasst, dass man davon ausgeht, dass Kunst etwas regelhaft Hergestelltes ist. Man braucht natürlich dann auch Talent und man braucht Abwandlungsfähigkeiten, aber man hatte schon grundsätzlich Regeln zu erfüllen. Und da kommt der große Umbruch um 1800, ganz schematisch gesagt, so in Kreisen der Hochkunst zumindest, das gesagt wird, nein, also weg mit den Regeln, hin zur Originalität, Subjektivität, Regelbruch, ja, dem Genie, dem freien Ausdruck. Und das sind so die großen Unterscheidungen, die man treffen kann, dass jetzt heutzutage seit 200 Jahren Kunst dann eher gedacht wird, im Sinne von jetzt vor allen Dingen guter Kunst, als etwas, das nicht standardisiert ist, nicht einfach ist, keinen Regeln sich unterwirft. Und da sehen Sie natürlich dann das Problem für das Populäre, denn das Populäre wird ja gerne dann gedacht als dasjenige, was, um populär werden zu können, dann schematisch ist, simpel oder simplifizierend, grob, primitiv sogar. Und so kommt dann diese Idee zustande, gerade im 19. Jahrhundert von vielen Leuten, die jetzt eben der Bohème zugerechnet sind, später dann der Avantgarde, zu sagen, ja, das Populäre kann für mich jetzt geradezu als Negativindikator funktionieren. Also sprich, ich orientiere mich an dem, was jetzt wirklich viele Leute gut finden und weiß dann für mich, das muss ganz und gar schlecht sein. Ja? Und der Film gerät dann in diese Gemengelage hinein, als jetzt ganz junges Medium, das natürlich dann gleich unter Verdacht steht, dann vielleicht was Neues bringen zu können, aber vielleicht dann auch wieder, weil es ja so stark von Apparaten abhängt, dann doch wieder nur diesem
Ja.
Schemata zu unterliegen.
Stimmt, wir haben mal eine Folge gemacht auch zu Filmtheorie. Da habe ich mit Jens Bonnemann darüber gesprochen und da ging es auch darum, dass eigentlich in dieser frühen Phase die ganze Zeit nicht, also man versucht, den Film als irgendwie das Neue, das Besondere, als auch Kunst irgendwie zu frame. Und dann ist immer die Frage, was nimmt man für ein Argument? Also sagt man, Film ist Kunst, weil er die Realität so stark abbilden kann wie nichts anderes? Oder man sagt, ein Film ist gerade keine Kunst, weil er nur Realität abbildet zum Beispiel. Ne? Also das ist ja dann in diesen frühen Phasen immer so die Frage, ne? Was ist eigentlich hier, was können wir für ein Argument vorbringen, um zu sagen, der Film ist auch Kunst?
Ja, richtig. Und vor allen Dingen kommt natürlich hinzu, man kann ja nicht nur sagen, Film ist keine Kunst, weil er nur die Realität abbildet. Das wäre ja schon auch um 1900 kein Argument mehr gewesen, denn seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es ja nun diese starken realistischen und dann naturalistischen Strömungen, die ja gerade darauf setzen, dass was Besonderes abgebildet wird in der Kunst, sondern Film hat natürlich dann den Nachteil, dass man darauf hinweisen kann, dass dasjenige, was die Abbildung leistet, eben kein Mensch ist in seiner Subjektivität oder Genialität, sondern eben dann eine technische Apparatur, die einem das abnimmt. Und das machte die Sache dann noch ein bisschen komplizierter für die Argumentation.
Aber wenn wir nochmal zurückgehen, Sie sagen, es gibt irgendwann diesen Turn, dass man nicht mehr sagt, die Kunst ist nur das Regelhafte, sondern gerade das Originelle. Also das war dann wirklich so für, sagen wir, 2000 Jahre, dass man gesagt hat, Kunst ist das Regelhafte. Und was waren das dann für Regeln?
Ja, es waren natürlich jetzt dann Regeln, die hauptsächlich galten für Genres, die man schon größtenteils seit der Antike dann ausgebildet hat, also sowas wie Satire, Tragödie, Elegie, ja, Epigramm und solche Dinge, Roman zum Beispiel, ja, hatte keinen Sitz in diesen literarischen Regeln, weil man hat dann Kunst immer gebunden an die Erfüllung von Dingen im Bereich der Sprache, die dann die gebundene Sprache betrafen. Und Roman ist ja dann sehr nah an der Alltagssprache, also nicht ganz nah, aber weiter davon entfernt, als es Dinge, die gereimt oder metrisch gefasst sind. Und da sehen Sie also schon diese kleinen Dinge. Sie dürfen natürlich jetzt nicht denken, dass man immer nur auf sklavische Erfüllung von Regeln gesetzt hat. Das wäre falsch. Natürlich, das Talent, Originalität hat da einen gewissen Stellenwert. Aber der Primat galt eben der Erfüllung von Tradition, von Regelwerk und Moderne, wie man sich das so ganz schematisch vorstellen kann, und man liegt durchaus richtig damit, bricht dann eben mit diesem Primat der Abarbeitung an der Tradition. Das wird natürlich dann extrem wichtig für den Film, denn da kommt natürlich dann schnell die Debatte auf zu sagen, oh je, ja, der Film ist recht kapitalintensiv. Ne? Ich brauche relativ viel Geld, um ihn herzustellen. Im Gegensatz hier
Das
haben wir
stimmt,
jetzt
ja.
zum Poeten oder Musiker, der da nur ein Stück Papier braucht und einen Bleistift oder irgendwas in der Art, um seine Notation oder sein Gedicht aufzuschreiben. Und da hatte man natürlich dann gleich den Verdacht, dass Filme dann nicht zur Kunst oder vielleicht auch nicht zur guten Kunst zählen, weil sie halt so stark daran gebunden sind, größere Publikumsschichten zu erreichen und den Kapitaleinsatz dann wieder rauszuholen. Und dann lag immer der Verdacht nahe, ah ja, da muss das halt unoriginell sein, nach Schema F
Ja,
organisiert sein, etc.
da, das gibt's. Ich nenne das manchmal apologetische Filmkritik, wenn man so einen großen Blockbuster sieht und den bespricht und sagt, das und das funktioniert irgendwie gar nicht an dem Film. Und dann, also es fällt mir oft auf bei den großen Comic-Verfilmungen oder so. Und dann kommt manchmal das Gegenargument, das gesagt wird, Naja, das konnten die gar nicht machen. Also der Film ist so teuer, der Film ist so groß, der muss so viele, sagen wir mal Star Wars zum Beispiel, ein neuer Star Wars-Film, muss so viele Schichten ansprechen, dass da zum Beispiel ein homosexueller Kuss, der ja sich gewünscht wurde in einem dieser Filme, und es gab so ein Charakterpaar in dieser neuen Trilogie, bei dem man dachte, vielleicht ist da eine homosexuelle Komponente, das geht quasi nicht, ne? Das kann da nicht rein, so ungefähr. Und das klingt ja hier auch jetzt schon wieder so ein bisschen an, ne? Also es wird dann so groß quasi, dass man dann das Gefühl hat, es kann gar nicht auf eine bestimmte Art dann originell oder subversiv oder so werden.
Wobei ich jetzt in meinem Buch, das Populäre als Kunst, mich tatsächlich nur konzentriere, einfach aus Zeit- und Seitengründen. Ich meine, ich habe schon 500 relativ eng bedruckte Seiten da
Ja, das stimmt.
produziert. Als Entschuldigung vielleicht gesagt, es war größtenteils in der Corona-Zeit, dass ich das geschrieben habe. Da hatte ich tatsächlich dann relativ viel einsame Zeit zu Hause zu verbringen. Aber ich habe auf relativ 500 Seiten dann nur dann das darstellen können, was so diese sogenannten Formaspekte anbelangt. Also jetzt diese Argumente zu sagen, bestimmte inhaltliche, thematische Dinge, das habe ich rausgelassen. Also mir ging es jetzt nur darum, dann in dem, was ich untersucht habe, danach zu schauen, also kommen Argumente, die sagen, dass die Darstellungsweisen schematisch sind oder nicht originell sind oder eben das Gegenteil davon. Also wenn jetzt jemand sagt, wie das ja klassisch bei gerade Hollywood-Blockbustern immer dann der Diskussionsgegenstand war zu sagen, nach moralischen, inhaltlichen Kriterien ist das entweder dann zu reaktionär oder eben zu progressiv, dann zu subversiv oder eben zu wenig subversiv. Das untersuche ich jetzt nur mit Hinblick auf Darstellungsweise. Also wenn Sie jetzt sagen, der homosexuelle Kuss gehört nicht rein, dann würde ich das bei mir nur drin haben. Bestimmte Darstellungsweisen des Kusses, dann wären dann künstlerisch oder nicht künstlerisch, aber nicht der Kuss an sich. Dass es das natürlich auch gibt in tausenden Diskussionen, ist klar. Ich habe es jetzt rein aus Zeitgründen bei mir, um überhaupt dann klarzukommen mit der Fülle des Materials, weggelassen. Das müsste also ein anderer dann nochmal übernehmen.
Ja, ist ja eine unglaubliche Fülle in diesem Buch und auch ein ja fast so tänzerischer Umgang, hab ich das Gefühl beim Lesen. Also, dass man dann weiß, ah ja, so war das bei Nietzsche und so ist das jetzt aber auch bei Bordwell gewesen und das hat übrigens Erik Rohmer sich dazu gedacht und sowas. Also, sie schöpfen da ja wirklich trotzdem, ob dieser Auslastung trotzdem oder aus dem Vollen. Wir haben jetzt schon gesagt, in der Moderne ist das ein Kind der Aufklärung dann? Also dass auf einmal wir von diesem, was heißt wir, dass in der Geschichte, wenn wir uns die Argumentationsstrukturen betrachten, von diesem Regelhaften man wegkommt zu diesem Originären. Also das ist etwas, was dann wahrscheinlich deswegen irgendwie passiert aufgrund dieser geistigen Umwälzung.
Ja, also Aufklärung ist da ein wichtiges Stichwort. Allerdings ist die Aufklärung auch noch sehr stark an Regeln orientiert. Sie macht schon dann erste kleinere Einbrüche. Das ist immer die große Frontstellung gegen den französischen Klassizismus. Der ist eben so stark dann mit der Aristokratie auch verbunden. Und gerade in Deutschland dann auch mit so einem antifranzösischen Vorurteil wettert man dann gegen diese klassizistischen Regeln und sagt dann zum Beispiel in der Tragödie, dürfen dann auch Bürger auftreten. Jetzt nicht nur Prinzen, Prinzessinnen, die hohen Militärs und Priester. Insofern kommt da schon so ein erster Bruch mit der Regelwerkästhetik hinein. Aber so der entscheidende Knackpunkt ist dann um 1800 mit so Vertretern vor allen Dingen von der Richtung, die wir heute so als Romantik bezeichnen. Da geht das so los und dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Dann kommen dann die Realisten, die sagen, nein, es ist nicht nur das kunsttauglich, was so der allgemeineren, wesenhaften Wirklichkeit entspringt, sondern auch die kleine, alltägliche, besondere, verdorbene Wirklichkeit spielt eine Rolle und so weiter bis heute. Also da können Sie jetzt alles reinwerfen, was Sie wollen. Es gibt dann ganz viele unterschiedliche Facetten dieses subjektiven, abweichenden, Regeln nicht mehr entsprechen wollen. Und der Film findet dann schon sehr schnell das Problem, dass man dann ja sieht, naja, im Film gibt es natürlich dann ganz viele Genres auch gleich. Ja, Filmgenres erkennt man. Und dann ploppt das dann auf zu sagen, ah ja, vielleicht der Film mit seinen vielen Genres hat dann in Augen dieser Bohemians, Avantgardisten, kunstsinnigen Leute, Leute, die von Realismus oder Romantik herkommen, sich gleich das Problem eingehandelt zu sagen, ah ja, also eine Kunstgattung, auch wenn sie jetzt so neu ist und eigentlich ganz viel natürlich Originelles entbergen kann, alleine schon durch die neue Technik, ist offensichtlich so stark dann an bestimmte Genre-Konventionen gebunden, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Und es ist eben interessant, wie sich im Laufe der Jahrzehnte das dann wandelt, sodass wir heute auch in der Mehrheit dann gewillt sind zu sagen, also ich nehme an, ja auch viele jetzt Hörerinnen, Hörer ihres Blogs gewillt sind zu sagen, nein, nicht jeder Genrefilm, sei es jetzt Western, Science Fiction, Thriller oder abgründigere B-Movie-Genres sind von vornherein dann schlechte Kunst. Und das ist eben interessant zu sehen, wie sich das im Laufe eines ganz langen Kampfes entwickelt hat, sodass wir heute dabei angekommen sind zu sagen, nee, gucken wir doch auch mal drauf. Also Genrefilme müssen nicht von vornherein schlecht sein. Und das hat extrem lange gebraucht, bis sich das so in unseren Kreisen durchgesetzt hat.
Ja, warum das passiert, das ist total interessant, finde ich, denn wir haben diese Debatten heute noch. Also, ich habe erst vor kurzem einen Facebook-Post von Paul Schrader gesehen, dem Regisseur, der immer auf Facebook so seine Meinung einfach raushaut zu irgendwelchen Filmen, die er sieht. Und er hat von T. West den Film Maxine gesehen, so einen dritten Teil einer Horror-Trilogie, der ist gerade im Kino. Und er meinte, dass dieser Regisseur, den er eigentlich für einen begnadeten Künstler hält, für einen der besten Regisseure seiner Generation, dass der doch mal einen richtigen Film machen sollte und nicht immer in diesem, in Anführungsstrichen, B-Movies unterwegs sein sollte. Also, T. West macht halt so, ja, so Horrorfilme mit so einer, vielleicht noch einer anderen Ebene oder sowas, ne, die aber ganz, ganz klar an einem Genre verhaftet sind. Und es war interessant, das von Paul Schrader zu sehen, weil wir gerade im Horror heutzutage ganz oft das Gefühl haben, es gibt diesen Begriff Elevated Horror, der so ein bisschen rumgeistert der letzten Jahre, der immer so ein bisschen sagt, es sind Horrorfilme, es sind Genrefilme, aber irgendwie intelligenter als andere Horrorfilme, so ungefähr. Und da schreien dann aber die Cineasten immer auf und sagen, naja, Horror war immer schon intelligent. Man konnte in diesem Genre immer schon was Intelligentes finden. Also, das ist nichts, was wir nur quasi aus dem Anfang der Filmkritik haben, sondern es ist eigentlich etwas, was heute auch immer noch uns umtreibt. Und ich habe auch das von Paul Schrader gelesen und dachte, irgendwie hat er recht. Ich würde von T. West gerne mal einen anderen Film sehen, der nicht in so einem starken Horrorgewand zum Beispiel ist. Also, es ist immer noch eine aktuelle Debatte auch.
Ja, keine Frage. Also das Einzige, was eben nicht mehr aktuell ist, ist dann alles von vornherein meinen können, ich bügle das weg mit dem Genre-Argument, dann ist der Film vernichtet, was jetzt sein Kunstwert oder überhaupt seine Kunsttauglichkeit allgemein anbelangt. Was Sie jetzt gesagt haben, da stecken dann zwei wichtige Argumente drin, die so im Laufe der Jahrzehnte auch sehr gut bearbeitet wurden. So das eine ist die Konfrontation zwischen Leuten, die sagen, jetzt mit Blick auf den Film, ja, beim Film ist jetzt nun auch besonders außergewöhnlich, sagen wir mal jetzt im Gegensatz vor allen Dingen zur bildenden Kunst und zur Schriftstellerei, jetzt nicht natürlich im Gegensatz zu Theateraufführung, dass es sich da um so eine besonders arbeitsteilige Produktion handelt. Und da gibt es dann Frühstimmen, die sagen, gerade jetzt mit Blick auf Hollywood-Produktion, also das Hollywood kann per se kein Kunstwerk hervorgehen, weil halt dann so viele Leute miteinander dann ins Benehmen kommen und sich der wahre Künstler, der sich unter denen befinden könnte, also unter den Kameraleuten, unter den Cutterinnen, unter den Regisseuren, den Drehbuchschreibern etc., diese Persönlichkeit, diese künstlerische Persönlichkeit, die prägende mit ihrer Genialität, Originalität, Subjektivität, kann sich gar nicht durchsetzen, ne, weil es sind so viele verschiedene arbeitsteilige Departements damit beschäftigt. Und da gab es dann schon recht früh Gegner dieses Arguments in den 20er Jahren sogar schon. Die kamen so eher so von sozialistischen, antibürgerlichen Positionen her, die sagen, ja, endlich Schluss mit dieser bürgerlichen Idee des großen Künstlers. Nur gerade diese arbeitsteilige Produktion, die ermöglicht es, dann das moderne Kunstwerk herzustellen. Also Sie sehen da die beiden Extrempositionen schon sehr früh markiert. Und die andere Debatte, die findet dann statt zwischen Leuten, so in 50er Jahren, vor allen Dingen in Frankreich, diese berühmten Debatten mit so dann später ja auch bekannt gewordenen Regisseuren wie eben Romare, Rivette, Godard, die damals dann noch Filmkritiker waren bei den
Cahiers du
Cahiers du
Cinéma.
Cinéma. Da sagt eben die eine Fraktion, das sind diese jungen Leute, also damals jungen Leute, wie Rivette, Romare, Chabrol etc., die sagen, wichtig ist, dass beim Film sich der Regisseur durchsetzt, ja, und dass der dem Film dann die Handschrift aufprägt. Und die sagen dann überraschenderweise, also diese Handschrift, diese Eigentümlichkeiten des Regisseurs, die kann man auch schon finden bei großen, wichtigen Hollywood-Filmen. Da werden so Leute genannt wie Howard Hawks zum Beispiel, oder John Ford, die ja nun auch in der Genreproduktion tätig waren. Die sehen das als Möglichkeit an, und das ist natürlich ein extremer Durchbruch zu sagen, auch diese großen kommerziellen Blockbuster-Genreproduktionen, die können durchaus von Regisseuren dominiert werden, sodass sie dann eigenständige, originelle Werke sind. Und dagegen sagt dann aber der Redakteur der Cahiers du Cinéma, André Bazin, etwas älterer Mensch, der aber mit diesen jungen Leuten dann in sehr gutem Benehmen steht. Nein, ihr irrt euch. Also es ist gar nicht so wichtig, dass es da diese einzelne Persönlichkeit gibt, die dann das originell und subjektiv und eigenständig prägt, sondern das Genre ist wichtig. Ja? Zum Beispiel das Genre des Westerns, der für Bazin dann besonders wichtig war. Da weist er darauf hin, also gerade dadurch, dass so ein Genre so oft gemacht wird in seinen einzelnen Produktionen, trägt das dann im Laufe der Zeit zur Perfektionierung des Genres bei. Und ich brauche gar nicht diese große einzelne Gestalt, sondern das Genre an sich ist schon das besonders Wichtige. Also Sie sehen, Sie haben dann in dem Argument von Schrader dann gleich zwei ganz wesentliche riesige Debatten drin gehabt, die man historisch sehr schön aufhalten kann. Und man kann eben auch schon zeigen, dass alle wichtigen Argumente schon da sind. Und Sie können die heute benutzen, ohne natürlich jetzt immer wissen zu müssen, dass die historisch sind. Aber man kommt immer wieder auf so ähnliche, von mir dann systematisierte Argumentationen und Argumentationsweisen gerne zurück.
Ist denn diese Idee von den, sagen wir mal, Jungen beim Cahiers du Cinéma, dass wir sagen, wir erheben den Hollywood-Film zur Kunst, weil wir da starke einzelne Stimmen sehen, einzelne starke Regisseure sehen, kann man sagen, das ist dann quasi noch ein Erbe dieser Frühmoderne, also dass wir diesen Geniekult haben?
Würde ich unbedingt so sagen. Ja, das ist absolut in der Tradition der Moderne, also durch eine Einzelgestalt zu privilegieren. Der große Streit war ja dann von diesen Jungtürken, um sie mal so zu nennen, wie Godard, Rivette, Chabrol etc., dass dann der Regisseur auch stark darauf einwirken solle auf das Drehbuch. Ja, also er soll sich nicht dann nur als Erfüllungsgehilfe das Drehbuch sehen, sondern eben eigene Möglichkeiten haben. Und da war natürlich naheliegend zu sagen, ja gut, dann schreibt der Regisseur oder die Regisseurin, wobei damals handelt es sich natürlich fast zu 99% um Männer, dass der Regisseur auch selber dann das Drehbuch schreibt. Und das haben ja auch genau dann die Leute vom Cahiers du Cinéma, die dann ein paar Jahre danach später anfingen, selber Filme zu drehen, ja oftmals tatsächlich auch gemacht, sodass sie dann auch sehr viel Gewalt hatten über ihre eigenen Filme, am bekanntesten ja bei so Leuten wie Godard, die einfach ja auch dann teilweise ohne großes Drehbuch starten in den Filmprozess selber. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man davon ausgeht, dass es da jemanden gibt, der eine Art Idee hat, der eine Art Lenkung hat, der dem Film dann seinen eigenen Charakter aufprägt. Und das ist natürlich irgendwie verwirrend, weil diese Leute, die ja auch irgendwie avantgardistisch sind, dann doch relativ stark ja, behaftet sind mit diesem bürgerlichen Kunstebene, Erbe und dann eigentlich hinter diese 20er Jahre sozialistisch inspirierten Diskussionen eben der Film als Gemeinschaftswerk doch ein Stück wieder zurückfallen.
Und dann später ist es aber so mit dem Tod des Autors und so weiter. Gut, das ist ja auf der erstmal in Bezug auf Literatur gesehen, ne? Aber gibt es das auch in der Filmtheorie, in der Filmkritik, dass man diese Autorentheorie wieder überwinden will irgendwann?
Ja, unbedingt, klar. Also Sie sagen zu Recht dann, zuerst wird das so in der alten literarischen Welt ausgefochten, dieses Problem. Aber man weist natürlich dann frühzeitig gerne darauf hin, dass dann der Film durch Genre, durch dann die Verknüpfung unterschiedlichster Handwerke, durch dann die vor allen Dingen nachträgliche Erarbeitung in der Montagezeit, dass sich da natürlich von vornherein dann besten Möglichkeiten geben, da diesen Geniekultus zu überwinden. Und all das, was wir heute sagen, wenn wir dazu gewillt sind zu sagen, na ja, jetzt lass uns mal in Frieden mit deinen altertümlichen Genie-Ideen und lass uns mal zufrieden mit deinen Ideen, dass Genrefilme nichts taugen, das zehrt natürlich von diesen Anti-Auteur-Angelegenheiten. Ob man das jetzt selber bewusst hat oder kultiviert oder einfach so nur den Nachhall davon aufnimmt, das sind sicherlich Dinge, die uns jetzt heute bestimmen, wenn ich gerade gesagt habe, dass wir jetzt heute größtenteils gewillt sind, nicht alles in Bausch und Bogen zu verdammen, was jetzt klar einem Genre entspringt und keine große Regisseur-Auteur-Persönlichkeit im Hintergrund hat, das zerrt zweifelsfrei genau von diesem Anti-Auteur-Ethos, das Sie gerade erwähnt haben.
Und wieso braucht man überhaupt das Genre so als, man könnte sagen, Krücke oder als Bezugsrahmen, wenn man einen, sagen wir, Nicht-Autorenfilmer, Film betrachtet? Also Bazin sagt das jetzt und ich irgendwie ergibt das für mich auch instinktiv heutzutage ein bisschen Sinn, dass vielleicht manche Filme, die sehr gleichförmig gestrickt sind, vielleicht wie andere Filme, dass wenn man die vergleicht, dass da so ein ganz starker Reiz auf einmal entsteht. Also zum Beispiel, was wir hier mal besprochen hatten in einer Weihnachtsfolge, sind diese Hallmark-Weihnachtsfilme. Es gibt ja diesen recht konservativen US-amerikanischen Fernsehkanal und die produzieren jedes Jahr 20 Weihnachtsfilme und die sind immer genau gleich gestrickt eigentlich, aber ein bisschen was ist immer anders. Und es ist tatsächlich sehr anregend, über die zu diskutieren oder auch viele von denen anzuschauen, um sich zu schauen, was machen sie jetzt anders, welche familiären Konstrukte und so werden da aufgezeigt. Das könnte man auch sagen, dass sich da aus einer Genreperspektive was Interessantes ergibt. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, der einzelne Hallmark-Film wird jetzt besser oder ist jetzt eher Kunst, weil er sich in diesem Genre verortet. Also warum braucht vielleicht Bazin oder braucht man auch später noch diesen Genreüberbau?
Bazin braucht den ja sozusagen gar nicht, er findet ihn vor. Ja, also das Genre des Westerns ist ja jetzt nicht seine Erfindung, er verhält sich dann nur dazu. Weshalb man Genre-Einteilungen braucht, ich denke, das kann man ganz einfach beantworten. Also wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, reden wir ohnehin immer begrifflich miteinander und Begriffe sind ja nie an sich konkret, sondern die Konkretion kommt dann durch die Zusammenstellung unserer Wörter. Ja. Und wenn wir jetzt über Filme reden, ist es natürlich naheliegend, um die andere Person zu informieren, indem wir sagen, der Film ist so wie ein anderer und Genrebegriffe helfen uns einfach dabei. Und es gibt natürlich Leute, die das seit der Moderne unerträglich finden, wie schon gerade skizziert. Denn es gibt ja in der Moderne sogar, gerade auch in der Romantik, den Affekt gegen Sprache überhaupt. Also wenn darauf hingewiesen wird, wichtiger vielleicht als das abgeschlossene Kunstwerk ist der Prozess oder wichtiger als das sprachliche Kunstwerk, das dann vorliegt, ist vielleicht das Schweigen oder dass es uns dann an dieses Schweigen heranführt. Die haben natürlich einen starken Affekt dann gegen solche Genrebestimmungen. Das ist, glaube ich, ganz einfach gesagt der Grund, weshalb Genre-Dinge wichtig sind. Dann ist natürlich Genre auch wichtig dann fürs Marketing, um mal einen ökonomischen Gesichtspunkt auch zu nennen, bieten da schnelle Orientierung in der Werbung. Aber sie sind natürlich hinderlich, diese Genrebegriffe, für Leute, die gerade das Besondere schätzen, das Individuelle. Die müssen natürlich alles versuchen, dann um dieses Individuelle dann sprachlich zu markieren. Und da ist eben ein interessanter Gesichtspunkt, wie Sie auch das gerade hervorgehoben haben. Also das kann ich ja immer machen. Ich kann da nicht von vornherein nur sagen, diese Genrefilme sind alle gleich. Denn dann wäre es ja ein identischer Film. Ich habe ja immer die Möglichkeit zu sagen, bei Genrefilmen, ja, sie sind größtenteils oder überwiegend gleich, aber natürlich müssen sie Besonderheiten aufweisen. Da kann man dann argumentieren, wie Sie das gerade getan haben. Also Besonderheiten werden einem besonders gut deutlich auf dem Hintergrund von Gemeinsamkeiten. Ja, und also je mehr ich dieser stereotypen Weihnachtsfilme dieser Firma habe und kenne, desto stärker fällt mir natürlich dann diese Besonderheit auf. Das wäre so ein Argument, das Sie ja vorfinden, auch in der Kunst der sogenannten Minimal Music oder Minimal Art schlechthin. Die setzen ja gerade darauf, dass dann das hervortritt, was besonders ist, auf dem Hintergrund jetzt vieler Wiederholungen. Mein Argument wäre jetzt dann noch ein bisschen ein anderes, das ich da im Buch auch dann mit Hilfe anderer Autorinnen entfalte. Also ich würde dann sagen, also diese Genrekritiker machen immer den Fehler, wenn sie sich dann Genrefilme anschauen, dass sie nur dann das Gemeinsame immer hervorkehren und betrachten und darüber dann gerne vergessen, dass sie ja dann auch in Filmen was sehen, was automatisch besonders ist, nämlich zum Beispiel bestimmte Schauspielerkörper, Gesichter, bestimmte Konfigurationen dann in Handlungsweisen von Körpern untereinander, um mal mit was ganz Kleinem, ganz Grundlegendem, was ja nun fast jeden Film auszeichnet, anzufangen, sodass ich also gerne dann plädieren würde, diesen Genrekritikern, achtet mal dann besonders in den Genrefilmen nicht nur auf die Gemeinsamkeiten, sondern auf die Unterschiede. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr relativ schnell dazu kommen, dann eben auch Besonderheiten zu sehen. Denn wie man so schön sagt im Deutschen, wer suchet, der findet. Ja, und das wäre also da mein Imperativ geradezu.
Und Sie haben das Gefühl, das passiert so viel in Genrekritik. Ich hätte jetzt das Gefühl, zum Beispiel bei Horrorfilmen wird doch gerade herausgestellt, ah ja, diesmal ist das Böse eine Fledermaus oder diesmal geht es um einen Dämon im Schrank oder so. Da werden doch schon auch Unterschiede besprochen.
Ja, logischerweise, wie in jede Filmkritik richtet sich ja auf den besonderen Film. Da ist man natürlich genötigt, auch dann ein, zwei Unterschiede zu benennen. Aber die gute Kritik, die positive Kritik ist ja meistens damit verbunden, dass man jetzt nicht nur dann auf die Fledermaus hinweist, sondern dann auf die spezifische Form, Konfiguration der Fledermaus und auch vor allem dann der menschlichen Darsteller zum Beispiel. Und das passiert typischerweise in Genrekritiken, die eher dann negativ diesen Genrecharakter herausstellen, nicht. Also das kann ich, glaube ich, nach Lektüre von abertausenden Filmkritiken durchaus so sagen. Und deshalb denke ich, dann wäre das für alle, die von vornherein immer sagen, na, Genrefilme, immer die gleiche Konvention, immer die gleiche Regelerfüllung, denke ich, eine ganz gute Aufforderung. Denn dann käme vielleicht dann auch eine positive Kritik zustande. Was anderes ist wiederum zu sagen, naja, es ist ja auch typischerweise heute immer noch so, dass bestimmte Genres sich durchgearbeitet haben, ja, und werden dann generell eher positiver gesehen und andere Genres haben es immer noch schwerer. Also es wäre so der klassische
Ja.
Einwand dann gegen, ja, zum Beispiel die Meisterkritik des kommerziellen Films, also sprich die Oscarverleihung. Da sitzen ja jetzt nun die ganzen Leute drin, die dann erfolgreich waren schon und geben dann ihre Voten ab, dass die notorisch seit unendlich vielen Jahrzehnten immer geneigt sind, dann die expressiven und pseudorealistischen Filme aufzuwerten gegenüber der leichten Komödie. Das ist natürlich etwas, was ich zum
Ja.
Beispiel jetzt von meinen eigenen Geschmäckern her ganz und gar empörend finde und durchweg ablehne, diese Wertungsweise. Aber da kann man eben sehen, dass bestimmte Genres es von vornherein schwerer haben als andere.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass es so ein. Wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht, was ist Genre eigentlich? Dass es so eine Trennung zwischen, sagen wir mal, klischeemäßig Männerfilm und Frauenfilm gibt, also so eine Gender-Trennung. Und ich das Gefühl habe, dass gerade in der Filmkritik diese ursprünglich eher für Männer erdachten Genres, also wie der Science-Fiction-Film, der Horrorfilm, der Action-Film zum Beispiel, eine viel stärkere Genre-Aufwertung bekommen haben, so auch im Allgemeinen vielleicht, als wenn wir jetzt sagen, die romantische Komödie zum Beispiel oder sowas. Ne? Das ist jetzt nichts, wo das so stark als bei den wichtigsten Filmen aller Zeiten oder so stärker mit auftaucht. Gibt es natürlich auch, gibt es auch viele wichtige Filme, die auch so gesehen werden und sowas, aber da habe ich auch immer noch das Gefühl, es gibt so eine Schieflage.
Ja, unbedingt. Also das kann man nur unterstreichen. Das ist auch im Umbruch, gerade jetzt aufgrund der heutzutage ja sich dann doch stärker durchsetzenden queeren Ansätze und Wertungsweisen. Ne? Also da habe ich auch gute Hoffnung, dass wir vielleicht, wenn wir in 10 Jahren dann nochmal sprechen würden, dass sich das noch weiter verändert hat. Aber fraglos ist es genauso, wie Sie sagen. Es gab immer mal wieder, auch wenn wir nochmal historisch uns das anschauen, so Ansätze, das zurückzuweisen, zum Beispiel in den 60er Jahren. In Deutschland war eine sehr wichtige Zeitschrift für den Avantgarde- und moderne Bereich, eine Zeitschrift, die hieß Filmkritik. Und da gab es dann auch eine ganze Reihe von Leuten, die so unter dem Einfluss von so 60er Jahre französischen Theorien zum Beispiel, sowas wie dann die berühmten Lubitsch-Komödien sehr stark favorisiert haben oder die dann auch dann die großen Sternberg-Melodramen auch sehr stark geschätzt haben. Und da spielten solche queeren Gesichtspunkte durchaus schon eine Rolle rein, indem die darauf hingewiesen haben, dass solche Komödien und Melodramen auch sehr, sehr stark eben das Gemachte von Geschlechterordnung akzentuieren und teilweise natürlich dann auch in Verwirrung bringen. Das ist aber dann leider ein Argument der 60er Jahre, das sich dann so in den 70er, 80er Jahren nicht so ganz stark hat durchsetzen lassen, sodass wir jetzt heute teilweise wieder dabei nicht bei Null anfangen müssen, aber dann eben jetzt diese neue queere Wende schon durchaus gebraucht haben, damit diese alte Unterscheidung des in Anführungsstrichen femininen, weiblichen Genre, Kinos wieder dann zu neuen Ehren kommen kann. Und noch ärger ist es ja eigentlich, wenn man sich anschaut, was so vor 10, 15 Jahren so wichtig war, eben diese Idee darauf hinzuweisen, dass jetzt heutzutage der große Film bei Netflix etc. seinen Ort habe, im Sinne jetzt dieser ganz großen, komplexen Erzählung. Und dann war natürlich der Buhmann dagegen auch wieder dann das weiblich konnotierte und ja auch de facto auch von einem größeren weiblichen Publikum gesehene Soap-Opera-Genre. Und auch da muss man natürlich aus meiner Sicht jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, was so die politische, geschlechterpolitische Komponente anbelangt. Und mein Ansatz ist immer gewesen, der aber jetzt im Buch keine Rolle spielt. Im Buch versuche ich wirklich jetzt sklavisch diese ganzen Diskurse nachzuzeichnen und gut aufzubereiten, aber jetzt nicht meine eigenen Wertungsansätze, das alles überwuchern zu lassen. Aber da können wir nochmal zurückkommen auf das, was ich gesagt habe, über so meine Ursprünge im Popbereich der 80er Jahre. Da war dieser Impuls ganz stark zu sagen, also gegen diesen männlichen Rock, diesen phallischen Rockdiskurs eben stärker auch auf diese Motown, Funk und anderen Bubblegum-Genres zu setzen. Das kann man natürlich auch sehr gut dann in den Genderordnungen auf Film übertragen, wie Sie sagen.
Stimmt, das hatten wir hier auch in der Folge zu Film versus Serie mal, ich will jetzt nicht dauernd irgendwie alten Folgen zitieren, aber es fällt mir jetzt so gerade ein, darüber gesprochen, dass genau, das ist so eine, vielleicht könnte man auch sagen, heutzutage so ein bisschen so diese Abwertung der Episodenserie und stärker das hin zur Fortsetzungsserie gibt, ne? Und dieses so Prestige-Television oder Miniserie oder sowas, während ganz andere Serien, die so einen eher Soap-Opera-Charakter haben, auch ganz interessante ja, Inhalte haben oder auch durch diese Genreform vielleicht auch spannende Aspekte haben, die heute manchmal so ein bisschen aus dem Blick geraten. Ich würde noch mal kurz vom Film und vom heutigen vielleicht zurückkommen und noch mal so ein paar Standardargumente besprechen wollen, die Sie im Buch ja ausführen, die es immer gibt dagegen. Also wenn Leute sagen, nein, das Populäre ist keine Kunst, dann haben die ja immer irgendwelche Argumente dafür. Vielleicht könnte man noch mal vorher, bevor wir dazu kommen, sagen, was ist denn überhaupt das Populäre eigentlich? Also oder wann fängt es überhaupt an, dass sich darüber ausgetauscht wird, dass überhaupt diese Argumente anfangen, dass man sagt, okay, das und das ist zwar sehr populär, aber für uns ist das keine Kunst.
Die Argumente findet man tatsächlich schon sehr, sehr früh. Also wie wir jetzt hier an deutschen abendländischen Unis immer hätten anfangen müssen, noch vor 30, 40 Jahren, so könnte man heute dann auch wieder anfangen, bei Platon natürlich. Ja, der weist schon darauf hin, oh je, hier bei der Theateraufführung, die ich gesehen habe, das Publikum dann klatscht an den falschen Stellen, liegt natürlich falsch und ich persönlich habe recht. Aber wichtig wird das dann so erst, dann, nachdem man so diese Ideen hat im 18. Jahrhundert, natürlich auch verbunden mit demokratischen Ideen, dass Kunst jetzt nicht nur den Herrschenden und denjenigen, die eben von den Herrschenden bei Hofe zugelassen werden oder eben auch von reichen Bürgern, die dann mäzenatische Aufträge vergeben können, dass Kunst nicht nur mit dieser Sphäre was zu tun hat. Und ab da hat man natürlich dann objektiv das Problem, dann zu sagen, ja, also das Populäre ist immer das Schlechte, weil das verstößt natürlich dann gegen so einen demokratischen Impetus. Dennoch ist es relativ stark vorhanden. Womit hat was zu tun? Also es wird ja häufig dann gesagt, das Populäre hat sowas zu tun mit dem niederen Volk, ja, oder mit bestimmten Bevölkerungsschichten. Das sind typischerweise immer die machtlosen Bevölkerungsschichten, also entweder die Proletarier, dann die Frauen haben wir schon genannt als noch machtlosere Bevölkerungsschichten. Das, was mit denen so verbunden wird, das wird dann als populär bezeichnet. Ich selber gehe im Buch ganz anders vor, um mich jetzt von diesen traditionellen niedere Volk-Argumenten von vornherein zu distanzieren. Ich gucke ganz banal danach, was hat jetzt erwiesenermaßen ein wirklich sehr, 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 sehr großes Publikum in einer relativ kurzen Zeit gefunden. Und jetzt nicht nur im Sinne von, das wurde gekauft, also zum Beispiel als Videokassette oder als Buch, denn dann weiß ich ja immer noch nicht, wird es nur verschenkt und dann eben ins Regal abgestellt und nie gesehen, sondern wo ich auch viele Rezeptionszeugnisse habe. Also wenn ich unmittelbar weiß, dieses Buch, dieser Film hat viele Leute bewegt, zu Stellungnahmen angeregt. Und das ist ja relativ einfach, da die jeweiligen Artefakte ausfindig zu machen. Und da gucke ich immer bei solchen Büchern und Filmen, also sagen wir mal sowas wie angefangen bei Goethes Werther bis hin zu heutigen Blockbuster-Filmen wie Star Wars etc., wo ich ja weiß, aufgrund der vielen Fan-Conventions etc., dass die jetzt tatsächlich gesehen wurden und auch engagiert gesehen wurden. Da schaue ich mich dann immer um und gucke, ja, wie sind die bewertet und eingeordnet worden? Also ein ganz einfaches Kriterium, das ich da zugrunde gelegt habe.
Ja, und das erste Argument, wenn man es so nennen kann, ist, das hauptsächlich oft vorgetragen wird, ist, dieses populäre Ding ist keine Kunst, denn es ist zu simpel.
Absolut.
Das ist etwas, was sich ganz oft findet, oder?
Ja, also mit den Varianten, da gibt es die eine ganz harte Fraktion, die sagt, das ist zu einfach, um Kunst zu sein. Und die anderen machen es moderate, die sagen, nein, klar, das ist schon Kunst, das ist ja ein Gedicht oder es ist ein Melodram, aber es ist eben schlechte Kunst. Und
Ja.
favorisiert wird das Komplexe. Weshalb? Nur aufgrund der schon genannten Konstellation, dass angenommen wird, naja, das Originelle, das Regelbrechende, das Subjektive, das sei notwendigerweise nur dann bei komplexen Werken zu erreichen. Denn das Einfache ist eben leicht imitierbar. Ja, und das verhindert dann eben Originalität, Schöpfertum, dann Regelbruch, etc. Dann gibt es aber eine andere Fraktion, die stellt sehr schnell fest, nee, wieso? Also wenn der herrschende Trend jetzt hin zu Komplexität geht, dann kann es ja nun gerade auch besonders originell sein und subjektiv, dass ich mal auf das Vulgäre, Einfache, Ordinäre, Primitive etc. setze. Und das hat es sehr schnell dann ja auch gegeben bei vielen avantgardistischen Richtungen, dass die dann diese Art des Einfachen hochgewertet haben. Das Zweite, was dann ins Spiel kommt, durchaus mit diesem Einfachargument verbunden ist, dass gesagt wird, das Standardisierte, das Schematisierte, das sei jetzt nun aber tatsächlich dann nicht kunstwürdig oder wenn es sich um ein Kunstwerk handle, sei es dann eben dezidiert schlechte Kunst. Das ist also auch noch natürlich anschließbar an dieses Simplizitätsargument, weil man eben dann denkt, das Standardisierte sei auch sehr, sehr einfach, ne, eben weil es dieses Schema dann hat. Das muss aber nicht unbedingt sein, denn es kann ja auch durchaus dann komplexe Schematisierung geben. Also das wäre dann das zweite Argument, und ich denke, das ist bis heute das durchschlagende Argument. Jetzt so gerade in unserer Sphäre, ja, die irgendwie überhaupt denken, es sei wichtig, dass etwas Kunst sei oder die den Begriff noch irgendwie schätzen oder die meinen, dass so Formaspekte, Darstellungsaspekte auch zu berücksichtigen seien und jetzt nicht nur mal auf Inhalte schauen müsse. Die sind ja eher geneigt, dann tatsächlich heutzutage immer noch zu sagen, ja, Schema, Standardisierung, dann das spreche dann tatsächlich für ein schlechtes oder für Unkunst sogar. Deshalb muss man immer, wenn man sich überlegt, dann will man gegen Argumente angehen, sich natürlich dann fragen, ja, komme ich irgendwie gegen dieses Standardisierungsargument an oder ist das nicht vollkommen wertvoll? Ist das nicht ein gutes, sinnvolles Argument, um Kunst von Nichtkunst oder schlechte von guter Kunst zu differenzieren?
Also diese beiden Argumente, einfach schlicht oder standardisiert. Davor noch eine Frage von mir. Sie haben das nämlich gerade kurz im Nebensatz gesagt und das fand ich ganz interessant, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass ich mir so dachte, als ich es angefangen habe zu lesen, Okay, aber was interessiert mich das eigentlich, diese Kunstgeschichte? Also ich denke, und so geht es bestimmt vielen unserer Hörer und Hörerinnen auch, dass sie sich denken, naja, ich lese Literatur, ich spiele Videospiele, ich höre Musik, ich schaue Filme und Serien und ich setze mich damit kritisch auseinander, vielleicht auch, ich höre vielleicht Podcasts oder ich spreche mit Freunden, Freundinnen drüber. Ist mir doch egal, ob das Kunst ist oder nicht. Aber dann schreiben sie ja, und das haben sie ja gerade auch gesagt, naja, trotzdem ist in diesem Urteil, dieser Film ist gut oder dieser Film ist schlecht, oder kann man das so sagen, ist das nur diese Kunstfrage wieder in anderem Gewand oder ist das etwas ganz anderes zu sagen, dieser Film ist hochwertig, dieser Film ist ein Meisterwerk, dieser Film ist Mist? Ist das das Gleiche wie diese Kunstdebatte?
Muss natürlich nicht das Gleiche sein, aber ich würde mal jetzt ganz keck unterstellen, ohne natürlich jetzt Ihre Hörerinnen und Hörer zu kennen, dass jemand, der sich jetzt einen einschlägigen Podcast anhört, der jetzt gar auch noch obskure Wissenschaftler einlädt, dass der schon eine starke Kunstaffinität hat. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie jetzt für sich sagen sollten, na, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Dann, ich habe kein Problem damit, dann, wenn mir jemand jetzt sagen würde von älteren Herrschaften, von Leuten, die jetzt heutzutage, sagen wir, in Museen arbeiten oder an Universitäten, das sei keine Kunst. Ja, so what? Dann die Kunstfrage ist für mich vollkommen irrelevant. Man muss dabei aber natürlich dann zwei Dinge im Hinterkopf haben. Also A, was einem selber vielleicht dann irrelevant erscheint, ist es natürlich de facto gesellschaftlich überhaupt nicht. Denn ich meine, alle großen Tageszeitungen, alle großen Parteien, alle großen Institutionen, die sich dann auf nicht kommerzielle Art und Weise um dann die Beschäftigung mit Artefakten drehen, die sind ganz stark an dieser Frage orientiert, ist es jetzt Kunst und ist es vor allen Dingen auch gute Kunst? Denn keine Kunst oder schlechte Kunst möchte man ja jetzt weder fördern noch unbedingt rezensieren. Und das Zweite, was man sich natürlich fragen muss, genau wie Sie
Stimmt,
gesagt
ist das Kunst
haben.
oder kann das weg? Ne? Ist ja dieses Zitat da irgendwie von Arthur Schröder oder so. Und stimmt, das ist da ja dann ja, wenn es weg kann, dann wäre es gut, wenn es Kunst
Also wie Sie
wäre.
schon angedeutet haben, wenn ich jetzt für mich selber persönlich sagen würde, nee, also Kunst ist so ein altmodisches Wort, interessiert mich überhaupt nicht. Das hat ja was zu tun da mit dem, was mir damals mein Deutschlehrer einprügeln wollte, etc. Habe ich damals schon doof gefunden. Die Institution, Schule, wie auch das, was mir da als Kunst verkauft werden sollte. Ich habe damit nichts zu tun. Gerade deshalb bin ich ja jetzt in den Film- und Computerspielbereich hineingegangen, um mit diesen alten Zöpfen dann nichts mehr zu tun haben zu wollen. Aber wie Sie selber gesagt haben, offensichtlich haben Sie ja selber die Absicht, dann wertend tätig zu werden und zu sagen, oh ja, das ist jetzt ein gutes Videospiel, das ist ein schlechteres Videospiel. Und da können Sie sich einfach überprüfen, ob jetzt die Argumente, die ich in dem Buch versammelt habe, ob die jetzt überhaupt keine Rolle spielen dann für Ihre Art der Erwartungsweise. Und wenn Sie das tun sollten, und sei es nur teilweise, wären Sie ja offensichtlich Teil dieses Kunstdiskurses, auch wenn Sie das Wort vielleicht selber als altmodisch ablehnen sollten. Und mein persönlicher Eindruck ist sogar, dass jetzt die meisten in Ihrer Generation oder eben auch die Studentinnen und Studenten, mit denen ich zu tun habe, dass die so ein bisschen so eine Scheu haben, dieses K-Wort selber auszusprechen, dass sie aber tatsächlich ihren Wertungsweisen durchaus sehr, sehr altmodische Kunstwerte sogar verfechten. Viel altmodischer, als ich es zum Beispiel selber tun würde.
Zum Beispiel, was haben Ihre Studierenden für altmodische
Ja,
Kunstansichten?
die haben tatsächlich auch diese Idee, ja, ganz, ganz altmodisch, so das rein Unterhaltende, das Oberflächliche, das Standardisierte, das Nicht-Komplexe, das könne ja doch irgendwie dann wieder nur das sein für die Dummen, ja, für die Unterschichten. Das sei dann eben dasjenige, was dann vielleicht dann auch wieder dann schlechte gesellschaftliche Folgen hat. Also sprich, dass das dann zur Verrohung und dann zu falschen Rezeptions- und Verhaltensweisen beitrage. Da hat sich eigentlich nichts geändert seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Da war dann das große Skandalon der Roman aus den gerade beschriebenen Gründen eben neues Genre, das aufsteigt zu neuer Prominenz. Und was war dann die große Idee zu sagen, oh ja, das ist sozialpsychologisch ganz teuflisch Roman, das verdirbt uns die, ja, wen natürlich, die jungen Frauen. Und das zieht sich durch bis heute. Social Media, Computerspiele, immer dieselbe Argumentationsstruktur. Und wenn Sie solche Argumente zumindest ansatzweise für richtig halten, dann sind Sie durchaus drin im alten Kunstdiskurs, auch wenn Sie das Wort vielleicht selber nicht gebrauchen sollten.
Aber das wäre jetzt also diese Verrohung der Jugend, das ist doch weder die Sachen sind nicht komplex genug, also zu einfach, oder die Sachen sind zu standardisiert. Ist das nicht nochmal ein anderes Argument?
Das ist natürlich partiell dann dieses inhaltliche Argument, aber das spielt mit dem anderen zusammen. Da wird dann immer darauf hingewiesen, die Sachen sind schon sehr, sehr standardisiert. Und wie sieht die Standardisierung aus und wie sieht das Einfache aus? Nun, das sieht dann so aus, dass Sie so ein erzählerisches, narratives Grundgerüst haben. Und in dieses Grundgerüst werden dann eben so bestimmte Effekte, Reize dann reingehängt. Und die sind dann diejenigen Reize, die dann auf dem Hintergrund der Narration besonders wirken. Und die dann eben zu dieser Verrohung beitragen. Also insofern kann man diesen Formaspekt dann mit dieser inhaltlichen Verrohungsthese dann in Einklang bringen.
Das ist das dritte Argument bei Ihnen, oder? Also, dass es so auf verschiedenen Seiten gibt. Also, es gibt diese Idee, was können wir denn jetzt mal sagen? Die Fast and the Furious-Filme, ja, sage ich jetzt mal, die sind zu einfach, um Kunst zu sein. Also, dass da geht so Männer, die aufgepumpt sind, die fahren schnell Autos und sowas, das ist nicht komplex, man sieht das und man verblödet oder sowas. Dann kann ich sagen, zweiter Argument, die sind zu standardisiert. Also, die sind wie Rennfilme, die wir schon kennen. Das ist irgendwie vielleicht immer nur dasselbe, es ist immer so nach Schema F. Und das dritte wäre dieses effektstarke, reizvolle, da würde ich dann sagen, diese Filme spielen nur auf Emotionen an, also auf so niedere Reize vielleicht. Ich gehe nur ins Kino, um mich überwältigen zu lassen.
Ja, unbedingt. Also bei diesem Reizargument ist ganz, ganz interessant, dass da es natürlich auch eine Fraktion gibt, die macht das nur an Inhalten fest. Also wie man klassisch gesagt hat, Sex und Crime. Das sind dann die starken Reize und wir reagieren dann ganz konditioniert wie so pavlovsche Hunde da drauf dann und haben dann unsere jeweiligen standardisierten Reaktionen darauf. Also sprich dann irgendeine Form von emotionaler Erregung, die dann pädagogisch bedenklich ist. Aber man kann diese Reizdebatte dann auch wieder an Darstellungsweisen aufhängen und dann kommt man dahin zu sagen, ah ja, dann, da sind dann bestimmte Szenen dann, die diese Inhalte haben, dann so organisiert, dass die ganze Narration als Höhepunkt darauf hinsteuert oder andere sagen dann bei anderen Filmen wieder, das sind bestimmte schnelle Cuts dann oder das sind bestimmte Arten und Weisen, dann in Nahaufnahme darauf hinzuspringen etc. Und das macht dann auch den Reizcharakter aus. Und da gab es eine ganz wichtige Schule, dann, die immer darauf hingewiesen hat, ja, das verträgt sich nicht mit der richtigen Art und Weise der Kunstrezeption. Also Sie müssen, wenn Sie vor einem Kunstwerk stehen, dann das kontemplativ betrachten. Ja, Sie müssen ruhig sein, gesammelt, Sie müssen sich konzentrieren darauf. Sie dürfen nicht zerstreut sein, Sie dürfen nicht auf Reize dann anspringen. Und auch da können Sie schnell wieder sehen, dass dieses Argument ja auch heutzutage noch ein paar Anhänger hat, aber eben jetzt keineswegs mehr die Kunstbewertung dominiert. Es gab unendlich viele avantgardistische Strömungen, die genau gesagt haben, nein, also das ist für uns als Dadaisten, Surrealisten und hunderte andere Gruppen, die man jetzt aufzählen könnte, das ist besonders wichtig, dass das Artefakt mich geradezu anspringt, ja, und dann mich nicht nur verändert im Kinosessel, sondern geradezu mein Leben umwälzt, dann, wenn ich aus dem Kino raustrete, dass dieser Schock, dieser Reiz dann immer noch anhält. Und damit können Sie auch wieder sehr schön sehen, dass wir in der Lage sind, dann mit so Argumenten der Moderne und der Avantgarde auch Fast and Furious und alle möglichen pornografischen und anderen Filme möglicherweise sogar auch dann ästhetisch hochzuwerten.
Aber ist dann nicht alles Kunst? Also diese Argumente, auch wenn sie meinetwegen antiquiert sind, leuchten ja irgendwie so ein bisschen ein, dass man sagt, okay, irgendein Film, den ich gesehen habe, ist total einfach gestrickt. Weiß ich jetzt nicht, ob der besonders gut ist. Dann das Zweite, irgendwie ist das sehr schematisiert, habe ich schon 100 Mal auch irgendwie so gesehen. Also der Film ist nicht nur simpel, sondern so einen Film habe ich auch schon ganz oft gesehen. Und dann sage ich, der ist irgendwie nur so auf niedere Effekte aus. Das ist jetzt für mich keine große Kunst. Wenn Sie jetzt sagen, na ja, das kann man auch alles als Kunst sehen, gerade das Standardisierte, gerade das Simple, gerade das Effektstarke, ist dann nicht einfach alles Kunst?
Naja, also ist ja insofern nicht alles Kunst, als wir jetzt ja immer geredet haben über Filme. Ja, oder ich habe manchmal dann auch jetzt in meiner Profession genügend auch mal über Bücher kurz gesprochen. Kunst sind dann einfach diejenigen Artefakte, die sich in solchen dann einigermaßen umreißbaren Kunstgattungen befinden. Ja, und dann bleibt nur noch die Frage übrig, ist dann dieser reizstarke, nur auf Effekte ausgerichtete Film, ist er dann eben ein gutes oder ein schlechtes Kunstwerk? Und Sie sagen dann zu
Genau,
Recht,
sind jetzt alle Filme gute Filme
ja,
nach
Sie
dieser
sagen dann zu
Definition?
Recht für sich, ja, also diese Argumente dann gegen Standardisierung, gegen das zu simple, gegen das dann auf Effektstärke ausgerichtete Artefakt, die leuchten mir durchaus ein. Und da sage ich Ihnen, ja, haben Sie vollkommen recht, die leuchten nicht nur Ihnen durchaus ein, sondern Sie haben da eine ganz große Tradition von Vorläufern, Vorläuferinnen im Rücken, denen diese Argumente auch sehr, sehr gut eingeleuchtet haben. Aber im Buch zeige ich ja eben, und das ist jetzt mehr als ein, wie man an der Stelle so sagt, dann ein Versuch, etwas zu zeigen, sondern ich kann das alles aufreihen. Ich habe es ja auch belegt dann mit Zitaten aller Art. Es gibt dann eben auch eine sehr, sehr starke Fraktion, die das jeweilige Gegenteil sagt, sodass ich dann nur zum Schluss kommen kann, ja, also wenn Sie diese anderen Argumente als jetzt valide, jetzt nicht ganz und gar sinnlose Argumente abtun, sind Sie also jetzt dann vor die Konsequenz gestellt, zu wissen, ah ja, gegen meine Arten und Weisen der Wertung gibt es dann auch respektable, gegenteilige Arten der Wertung. Und was machen Sie jetzt daraus? Also Sie können zwei Konsequenzen ziehen. Entweder Sie sagen, nee, die anderen Argumente sind blöd. Ja, ich nehme die nicht hin. Ich kann die nicht gelten lassen. Ich versuche alles, damit diese Argumente entweder von mir widerlegt werden oder indem ich einfach dafür sorge, dass diese Argumente nicht mehr vorgebracht werden können durch diverse bildungspolitische Maßnahmen, die Sie oder jetzt andere ergreifen. Oder Sie sagen, oh je, das ist also wohl dieser schreckliche postmoderne Pluralismus, diese Unendlichkeit der verschiedenen Meinungen. Das ist das, was man damit benennt, dass man sagt, im Bereich der Kunstwerke gibt es unterschiedlichste Ansätze und ich muss mich damit abfinden, dass es immer andere Leute gibt, die eine gegenteilige Bewertung vertreten. Ich versuche dann weiter meine Meinung zu akzentuieren, aber muss wohl damit leben, dass ich mich damit nicht durchsetzen kann. Das sind, glaube ich, diese beiden Konsequenzen, die man ziehen kann, also so mal summarisch gesprochen.
Also man kann das in der eigenen Kritik, sollte man das mitreflektieren, sollte man vielleicht schon mal sehen, aha, bei diesen grundsätzlichen Diskursen, bei denen sich so Lager aufmachen, kann ich auch selber mal schauen, in welchem befinde ich mich eigentlich meistens und das vielleicht auch kritisch hinterfragen. Wo befinden Sie sich denn, würde mich jetzt mal interessieren. Ist jetzt für Sie alles hohe Kunst oder würden Sie sagen, Sie sind eher zum Beispiel nicht auf der Seite dieser effektstarken Actionfilme oder gerade doch?
Klar, das ist natürlich dann die klassische Frage bei solchen Interpretationen. Man muss sich immer selbst bekennen dann. Ich versuche das immer dann zu umschiffen, weil ich sehe natürlich immer die Gefahr, wenn Sie jetzt genau wüssten, also wo mein eigener Einsatzort ist, dann haben Sie gleich wieder diesen Verdacht, dass ich das Buch dann so geschrieben habe, damit ich die eigenen Ansichten privilegiere. Und das habe ich jetzt wirklich natürlich versucht, sklavisch zu
Muss
vermeiden.
ich Ihre alten Specs-Rezensionen
Andererseits,
wahrscheinlich jetzt
genau,
mal
das wollte ich gerade
durchlesen?
sagen, können Sie mich natürlich leicht erwischen, indem Sie hier mal kurz im Internet klicken und da sehen Sie natürlich dann auch kritische Stellungnahmen von mir. Also um das dann abkürzend zu sagen, also ich bin tatsächlich jemand, der im Laufe der Jahrzehnte auch durchaus einen eigenen Geschmackswandel vollzogen hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Sie, dass ich jetzt dazu aufrufen würde, man muss sich in jeder Rezension jetzt selber reflektieren und den möglichen Gegner gleich mit einbeziehen. Das würde vielleicht zu weit führen, denn es kommt ja auch darauf an, dass man den eigenen Standpunkt geltend macht. Und nur wenn man einen eigenen Standpunkt hat, kommt man ja dann auch zu eigensinnigen Beschreibungen der Filme. Also ich denke, das ist schon notwendig, wenn man von vornherein rangeht und sagt, ah, alles ist möglich und ich muss alles mitbedenken, dann bin ich ja wie gelähmt irgendwie auch bei der eigenen Beschreibungs- und Besprechungspraxis. Also ich habe mich insofern gewandelt, also ich habe gut angefangen in der Jugendzeit als großer Fan, das war ja auch damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch ganz groß, könnte man heute gar nicht mehr leisten dann als Jugendlicher. Dann habe angefangen als Fan von, ja, auch gerade jetzt so Nouvelle Vague, Avantgarde-Film, Godard etc. Habe aber dann schnell gesehen, dass diese Leute ja auch ein Faible hatten, eben für sowas wie Howard Hawks und bestimmte Arten des Hollywood-Kinos. Also das hat mich schon so ein bisschen dann aufgeweicht dann, als ich dann Abi machte und anfing zu studieren. Und dann kam eben so Anfang der 80er Jahre so eine starke Popwelle. Also früher war ja eher so Alternativkultur, 70er Jahre, mal so ganz schematisch gesagt. Dann brach das so auf durch Punk und New Wave. Und Anfang der 80er Jahre gab es so eine Welle zu sagen, ah ja, Künstlichkeit, Stilisierung, Oberflächlichkeit, das sollte man vielleicht auch mal als wichtige Parameter zur Einschätzung von Kunstwerken heranziehen und jetzt nicht nur immer das Expressive, das Originelle, das Komplexe, das Kritische, ja, das Hintergründige. Das hat mich natürlich sehr stark geprägt und da werden Sie natürlich auch Anklänge in dem jetzigen Buch finden. Aber tatsächlich, ich will es nochmal dann wiederholen, das Buch ist jetzt nur so umfangreich geworden, weil ich mal systematisch alle möglichen wichtigen Argumentationsweisen, die sich historisch dann auch gut vorfinden lassen, dem Publikum darbieten wollte. Und jetzt haben Sie gerade schon so die drei Basisargumente genannt, die man schon dann im 19. Jahrhundert oft findet. Es gibt dann ja auch jetzt in unserer Zeit noch so ein paar andere, neuere Argumentationen, die dann das Feld auch auf Fächern.
Ja, was wären da vielleicht welche, die man noch erwähnen
Ich denke,
könnte?
für Film, also für Kunst, bildende Kunst, Musik etc., gibt es jeweils andere Argumentationen. Aber für Film, denke ich, ist dann zum Beispiel ein wichtiges neues Argument, das darauf hingewiesen wird, schon so in den 40er Jahren, also 1940er Jahren, fängt das leicht an zu sagen, ganz wichtig ist für den Film dann tatsächlich der Star, und jetzt nicht nur aus ökonomischer Perspektive, sondern auch aus ästhetischer, aus künstlerischer Perspektive. Denn bei diesen großen Stars des Hollywood-Kinos oder auch natürlich des deutschen 20er-Jahre-Ufer-Kinos sei dann wichtig, dass der sich unterscheide von der Kunst des Theaterschauspielers. Es ist also gar nicht entscheidend, dass der eine dreijährige große Ausbildung durchlaufen habe und dann auf vielen Theatern von der Pike auf sein schauspielerisches Handwerk gelernt hat, sondern wichtig ist auch dann die Physis des Schauspielers, des Hollywood-Schauspielers. Ja, und das sei mindestens genauso wichtig wie jetzt diese Anforderung, dass er in diverse Rollen schlüpfen kann. Denn wichtig sei, in jeder Rolle sei dieser Star mit seiner Mimik, Physis, aber auch mit seinem ganzen Star-Boulevard-Klatsch-Hintergrund immer präsent. Und das sei durchaus auch ästhetisch wichtig, denn so das Argument, dann Film ist ja nun abhängig von der Kamera. Und wichtig sei eben, wie die Person vor der Kamera dann für den Zuschauer jeweils dann ja ästhetisch funktioniere. Und die ersten Leute, die das so richtig dann ausgearbeitet haben, das waren so Leute wie Andy Warhol in den 60er Jahren mit dieser Idee des Screen-Tests, dass man Leute dann, die keine Schauspieler sind, einfach vor Kameras setzt und daraus dann Filme entstehen lässt. Ja, und das war so dann dieser Ansatz zu sagen, ihr müsst darauf achten, und das trägt also zum Kunstwerk des Films bei, dass ihr jetzt dann nicht nur Leute habt, die dann in alle möglichen Rollen schlüpfen können, sondern eben die Physis, die Gestik, die Bewegung der jeweiligen Person vor der Kamera, das sei ästhetisch enorm bedeutsam. Und das ist zum Beispiel ein völlig neues Argument, das man früher nie gekannt hat in Kunstdiskursen. Ein zweites vielleicht noch, das man anführen könnte, ist diese Idee zu sagen, gerade in Genrefilmen und gerade in Unterhaltungsfilmen, also wie zum Beispiel James Bond, da sei dann das Schematisierte deshalb besonders wichtig, weil dann diese Klischees nicht dazu beitragen, dass man durch die Wiederholung irgendwas Altmodisches den Leuten immer und immer wieder dann politisch einflüstern möchte. Also bei James Bond war es diese alte Argumentation, dass gesagt wird, naja, die Wichtigkeit des Westens gegenüber dann vielleicht der schurkischen, damals war ja noch die Blockkonfrontation der schurkischen Sowjetunion sei das Entscheidende, sondern war diese Idee zu sagen, gerade bei diesen Genrefilmen, weil die Zuschauerinnen die Genrekonventionen sehr gut kennen. Und wenn sie halt zwei, drei James Bond-Filme gesehen haben und vielleicht auch die Bücher von Ian Fleming früher gelesen haben, sind sie halt dann mit den Genre-Konventionen sehr gut vertraut. Die können dann diese Filme als spielerische Anordnungen, als Inszenierungen auch durchaus ironischer Art dann gutieren. Und so kam dann dieser Umschwung bei den Filmkritiken zustande, dass man auf solche Filme dann nicht nur einhaut im Sinne von, sind ideologisch schematisiert und all die Standardisierungen sind nur dazu da, um dem Publikum dann bestimmte ideologische Botschaften einzubläuen, sondern man hat dann gesagt, nein, das Standardisierte trägt gerade dann zu so einem befreiten Umgang mit den Schemata bei, ironisch, spielerisch, künstlich. Das ist auch ein völlig neues, interessantes Argument, das stark dazu beigetragen hat, also von Camp und Trash, um mal so Schlagworte aufzugreifen, um eben uns heute dazu führen zu sagen, oh ja, nicht alle Genrefilme sind offensichtlich des künstlerischen Übels.
Ja, das ist interessant. Wir haben eine Folge zu Whodunits gemacht und da ist es mir ganz stark aufgefallen, dass durch dieses ganz standardisierte in diesem Kriminalplot man dann sich immer wieder neu fragen kann, okay, welche Personen der Gesellschaft werden hier eigentlich in den Verdächtigen abgebildet, die wir hier sehen, ne? Und was wird uns dadurch vielleicht gesagt oder vielleicht auch nicht gesagt und wie spiegelt das jetzt aktuelle Situationen oder nicht? Ist denn, das klingt jetzt so ein bisschen an, finde ich, auch in diesem Genrebegriff, Kunst auch an sich durch den Diskurs über Kunst, durch die Kritik definiert? Weil wenn Sie jetzt sagen, durch das Standardisierte kann dann zum Beispiel ein Diskurs ausgelöst werden oder es ist so wie ein Spiel für die Zuschauenden oder sowas, die sich dann vielleicht auch dazu unterhalten, spielt das auch eine wichtige Rolle, wie über Kunst gesprochen wird, das Diskursive?
Ja, unbedingt, denn das ist ja jetzt sogar mein Ansatzpunkt. Oftmals findet man es ja dann so vor, dass Leute sehen, und das ist sehr, sehr erfolgreich. Ja, das hat sehr, sehr viele Leute erreicht. Und daraus hat man dann eben die Konsequenz gezogen zu sagen, weil die meisten Leute halt keine Kunstkenner sind und nur ich selber bin der Kunstkenner, muss das schlecht sein. Also insofern hat alles, was man über Kunst so sagt, natürlich auch dann was damit zu tun, dass man beobachtet, wie bestimmte Rezeptionen stattfinden. Ne? Das kann man jetzt nie fein säuberlich voneinander trennen. Und das Zweite, was Sie haben anklingen lassen, würde ich natürlich als jemand, der sich so stark mit Konzepten von Kunst, mit verschiedenen unterschiedlichen historischen Wertungsweisen von Kunst beschäftigt, natürlich ganz dick unterstreichen wollen. Also für mich gibt es natürlich jetzt keine Kunst im, sagen wir, platonischen Ideenhimmel. Der liebe Gott hat uns vergessen zu sagen, damals, als er mit Moses sprach, dann, was Kunst ist. Also natürlich
Auf
alles,
dem
was wir
elften
über
Gebot,
Kunst
ja.
sagen, ist alles Kunstdiskurs. Also da gibt es nicht irgendwie da draußen einen Stein, auf dem wir dann feststellen können, da steht drauf, was Kunst ist. Also was wir jetzt heute machen, das ganze Reden darüber. Genau das ist es, was natürlich dann dazu beiträgt, dass jetzt Hörerinnen und Hörer hinterher sagen, oh je, was für ein Müll dieser Mann dort geredet hat. Also Kunst ist natürlich was ganz anderes, aber auch dieser andere Kunstbegriff, den vielleicht die Person dann pflegt, ist natürlich dann das, was sie sprachlich über Kunst ebenso aussagt. Und was anderes kann man dazu nicht sagen. Also niemand kann jetzt heutzutage sagen, der einigermaßen in der Moderne angekommen ist, nee. Ich kann dir genau sagen, was das Wesen der Kunst ist oder die Idee des Schönen. Davon haben wir uns ja lange verabschiedet. Und ich denke auch kein Donald Trump dieser Welt oder irgendein anderer an Weisheiten und Wahrheiten der Tradition orientierter Mensch könnte einem das jetzt heute noch ausreden wollen. Da bräuchte man noch höchstwahrscheinlich wieder 100, 200 Jahre, um das rückgängig zu machen. Also die Zeit ist vorbei.
Hätten Sie am Ende noch vielleicht einen Filmtipp oder so für einen Film, der lange als irgendwie populär und nicht künstlerisch vielleicht galt, aber bei dem heutzutage auf jeden Fall gesagt werden würde oder Sie auf jeden Fall sagen würden, das ist große Kunst?
Ich fürchte, die Zeit ist vorbei, da man sowas machen konnte, denn alles, was ehedem sehr populär war und als populär oftmals dann abgelehnt wurde, ja, als eben zu kommerziell, standardisiert, all das ist schon von diversen Leuten als gut erkannt worden. Also ich denke, da gibt es keinerlei Originalitätschancen mehr. Wenn Sie mir jetzt eine Sekunde Zeit geben
Ich glaube,
und
diese, wie hieß das denn, was RTL neulich aufgeführt wird, das wird bei uns immer als,
ja.
Moment, wie hieß das? Diese Jesus-Geschichte in
Okay.
der Innenstadt mit Alexander Klavs, genau, das hieß doch, Jetzt vergesse ich, wie es heißt. Ja, das ist das, wo ich als letztes so ein Reframing wahrnehme, wo Leute sagen, das ist furchtbarer Schund und andere sagen,
Okay, ja,
das ist ganz
dazu
große
kann ich mich
Kunst
nicht äußern,
gewesen.
weil ich das selber nicht gesehen habe, aber ich kann es mal so sagen. Also haben Sie mir jetzt eine gute Anregung gegeben. Also wie gesagt, auf der einen Seite diese Idee, dass man jetzt sagen wir in die große Hollywood-Tradition zurückschaut und dann sagt, oh je, dieser Film, der muss jetzt unbedingt mal hochgewertet werden. Ich denke, das kann nicht mehr passieren. Also sei es jetzt Komödie, Melodram, alles, was es da gab, ist mittlerweile auch in Ehren und werden Sie in irgendeinem Filmmuseum von irgendeiner Kuratorin auch dann gut beleumundet finden. Da werden Sie eine Filmzeitschrift aufschlagen können, da werden Sie genau den Film dann auffinden. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, also worum sich zu wenige Leute bis heute drum gekümmert haben, ist vielleicht dann, obwohl auch das stimmt vielleicht gar nicht mehr, ist also diese Tradition des pornografischen Films. Aber auch, wo ich das ausspreche, fällt mir ein, also auch da gab es jetzt in Berlin in den letzten 10 Jahren auch schon wieder diverse Festivals und so. Auch das ist vielleicht schon aufgearbeitet. Aber jetzt kommt mein Punkt, dann auf den Sie mich jetzt netterweise da hingewiesen haben. Also das könnte man vielleicht noch sagen. Also dieser Umschwung jetzt zur neuen Technologie, also dass jetzt Leute, die jetzt Ihren Podcast zum Beispiel hören, dann bereit sind zu sagen, das meiste, was man jetzt bei den allererfolgreichsten Influencerinnen findet, also gerade dann auch jetzt wieder in dieser als weiblich konnotierten Sphäre, Mode, Beauty, Klatsch etc., diese ganzen Reels, die die drehen und TikTok-Videos, dass sich das auch dann von vornherein als irgendwie interessante neue Warhol-artige, realistische, auf Screentests ausgerichtete, nicht narrative Kunst feiere, das sehe ich tatsächlich noch sehr, sehr selten. Und da würden Sie also in dem Buch jetzt von mir, das Populäre als Kunst, tatsächlich auch jede Menge Anknüpfungspunkte finden mit dann verschiedenen Realismus-, Tar-, Antinarrationskunstkonzepten, das vielleicht auch feiern zu können. Also das wäre vielleicht ein harter aktueller Test, den ich sehen würde. Da würden sich höchstwahrscheinlich tatsächlich noch die meisten Geister sehr, sehr scheiden.
Interessant, ja. Es gibt auch immer so Beefs mittlerweile zwischen YouTubern, die sich dann gegenseitig immer irgendwelche Argumente in den Mund legen und so. Das ist vielleicht auch eine ganz eigene Gattung nochmal von neuer Medialität. Ja, ich meinte die Passion übrigens, heißt das, was RTL gemacht hat, dass auch manchmal jetzt als Kunst gesehen wird. Ja, dann, Herr Henken, danke ich sehr für dieses Gespräch. Sie schreiben ja unheimlich viel. Können Sie uns vielleicht noch verraten, an welchem Thema sind Sie gerade dran? Was wird das nächste große Projekt von Ihnen?
Ja, also ich bin ja tatsächlich ständig auch beschäftigt, weil ich ja die Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik mit herausgebe und vor allen Dingen ja, wir haben ja auch eine Internetseite mit ganz vielen eigenständigen Beiträgen, pop-zeitschrift.de, so dass ich gar nicht mehr so viel zum eigenen Schreiben komme, sondern ja mehr auch redaktionell tätig bin. Jetzt im Moment werde ich dann das Gegenteil des letzten Buches machen. Da werde ich mir dann anschauen, was so alle Vertreter von Underground, Gegenkultur, Queerbewegung interessiert hat an Kunst. Und die sind ja immer eher geneigt zu sagen, gegen den Mainstream, gegen das Kommerzielle, gegen das Populäre. Also die kriegen dann viel, viel mehr Raum im nächsten Buch, in dem jetzigen Buch, über das wir heute gesprochen haben. Da geht es ja dann mehr um die Leute, die dann auch gesagt haben, das Populäre könne durchaus Kunst sein. Das nächste Buch bringt dann stärker die andere Fraktion zur Geltung.
Ja, da bin ich sehr gespannt darauf, das dann lesen zu können. Also vielen Dank, Herr Hecken, für dieses Gespräch. An dieser Stelle ist natürlich auch noch mal Ihr Buch empfohlen, Das Populäre als Kunst. Und in der nächsten Folge Katz wird es hier um Love Lies Bleeding gehen. Das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und die wird moderiert werden zum allerersten Mal von Arabella. Arabella Wintermeyer kennt ihr schon aus unterschiedlichen Folgen. Bei The Bike Riders war sie zum Beispiel zu Gast. Und genau, sie wird jetzt in unser kleines Podcast-Team hier reinkommen und ich freue mich schon sehr, diese Folge dann zu hören. Ah ja, und weil das irgendwie auf Instagram und so gefragt wurde, nein, ich bin nicht weg aus diesem Podcast. Ich mache auch weiterhin noch reguläre Folgen, auch Folgen, in denen wir über Filme sprechen. Das war jetzt ein bisschen zufällig, dass meine letzten beiden Folgen hier so Interviews zu Themen waren. Ich finde das ein total super Format. Das werden wir auch auf jeden Fall auch weitermachen. Hoffe, euch gefällt das auch. Aber nein, ich werde auch noch weiter zu hören sein in Folgen, die sich mit ganz normalen Filmen beschäftigen. Aber nächstes Mal hören wir hier erstmal Arabella und Love Lies Bleeding. Bis dann.